Deutschlandfunk, der Tag.
Ich glaube, es wird ein Riesenevent und einmalig auf dem Boot auf das hinfahren zu können.
Ich glaube, das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Und das ist eine Erfahrung, die du einfach einmalig mal mitnehmen musst.
Kein Wunder, dass sich die deutschen Athleten freuen. Das wird sicher ganz großes Kino da heute Abend auf der Seine. Ich könnte mir das schon auch gut vorstellen, da auf so einem Boot an Notre Dame vorbeifahren, winken, ein bisschen Fahne schwenken, am Ufer dann die ganzen Fans. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann zack, einfach Körper ins Wasser, in die Seine, in der man ja seit neuestem angeblich ohne Probleme baden kann.
L'eau est très très bonne, un petit peu fraîche, mais pas tant que ça.
Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, hat selber ausprobiert und sagt, ja, Wasser ist super, also Schwimmwettkämpfen in der Seine steht nichts im Wege. Ihr könnt es euch schon denken, wir reden heute über die Olympischen Sommerspiele. Da steht seit den Brandanschlägen heute früh auf das Zugnetz einmal mehr die Sicherheitslage im Zentrum. Und wir wollen aber auch die Frage besprechen, die sich bei solchen Großevents eigentlich immer stellt, nämlich, was haben eigentlich die Menschen vor Ort davon? Und dann geht es noch um die Idee einer globalen Vermögenssteuer für Superreiche, die gerade im Kontext der G20 diskutiert wird. Und superreich meint in dem Fall jetzt nicht Leute mit 10 Millionchen auf dem Konto, sondern da geht es um deutlich mehr. Der Tag am 26. Juli 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hallo. Es gibt super viele Themen und Aspekte, die man im Zusammenhang mit Olympia besprechen kann. Aber ich war doch überrascht in letzter Zeit, wie viel ausgerechnet über die Betten der Athleten im Olympischen Dorf philosophiert wurde.
Betten, die größtenteils aus Pappe bestehen, um recycelbar zu sein. Das gab es auch schon in Tokio. Das klingt schlimmer, als es ist.
Und da passt eigentlich nur eine Person rein. Und das sorgt jetzt schon für ganz wilde Spekulationen. Manche Medien sprechen davon Anti-Sex-Betten.
Die Matratzen sind auf die verschiedenen Bedürfnisse ganz gut einstellbar. Und man kann Härte und Weichegrade entsprechend einstellen.
Ja, bei so vielen Menschen, die da im Dorf untergebracht sind, da ist natürlich... Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass manche Athletinnen und Athleten auch Sex haben werden. Außerdem haben die Organisatoren in Paris auch Kondomspender im Olympischen Dorf aufgestellt.
Anti-Sex-Betten. Das lasse ich jetzt einfach mal als Fun-Fact hier so stehen. Aber es gibt natürlich auch sehr ernste Themen rund um die Spiele. Heute früh, da kam die Eilmeldung, dass es Brandanschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz, also auf das Zugnetz in Frankreich, gegeben hat. Und der Terrorismusexperte Peter Neumann hat bei uns im Deutschlandfunk dann nochmal erklärt, dass die Olympischen Spiele in mehrfacher Hinsicht gefährdet seien.
Wir wissen, dass es eine dreifache Bedrohung gegen die Olympischen Spiele gibt. Eine Bedrohung von terroristischen Akteuren, die bekannten. Zum Zweiten eine Bedrohung von Aktivisten, also jede aktivistische Gruppe in der Welt wird wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, etwas zu den Olympischen Spielen zu machen. Und drittens von feindlich gesinnten staatlichen Akteuren, wozu zum Beispiel Russland gehört.
Also einiges zu besprechen mit Christiane Kess, unserer Korrespondentin in Paris. Hallo.
Hi.
Es gab heute Morgen diese Meldungen, dass es Anschläge auf Zugstrecken gegeben hat, genau an dem Tag, an dem die Olympischen Spiele starten sollen. Was weiß man bisher darüber? Was sind da die Hintergründe?
Also wir wissen, oder das ist das, was die SNCF, die französische Bahngesellschaft, mitgeteilt hat, dass gegen 4 Uhr morgens es Brandanschläge auf Installationen der französischen Bahn gegeben hat, besonders auf die Signalanlagen. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Schienennetz zum Teil komplett lahmgelegt wurde. Man muss sich das so vorstellen, es geht da um etliche Kabel, die kaputt gegangen sind an wichtigen Knotenpunkten und die jetzt ersetzt werden müssen. Das wird dauern. Bei der SNCF heißt es auf alle Fälle das ganze Wochenende. Und man spricht hier von einer kriminellen Sabotage, von einer skandalösen Tat, wenn man die Politikerinnen und Politiker verfolgt, die sich dazu geäußert haben. Dieses Schnellbahnnetz ist unterschiedlich schwer betroffen. Ganz kurz zur Einordnung, es gibt eine Linie Richtung Südosten, da konnte diese Sabotage von Bahnangestellten verhindert werden, weil die bemerkt haben, dass da Leute an den Installationen waren, dann die lokale Polizei angerufen haben, woraufhin diese Leute weggelaufen sind. Aber die Linie nach Osten, Norden und Richtung Atlantik, da hat das niemand bemerkt, dass jemand diese Schäden anrichten wollte und die sind sehr stark beschädigt.
Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Olympischen Spiele? Also kommen jetzt die ganzen Fans oder vielleicht auch die Sportler dann gar nicht von A nach B. In jedem Fall wird das ja wahrscheinlich die Sorge vor Anschlägen und Angriffen nochmal gesteigert haben, ne?
Ja, also das ist natürlich das große Thema, was jetzt heute diese Eröffnungszeremonie heute Abend überschattet. Es gibt, ja, würde ich mal sagen, im Moment wird über fast nichts anderes gesprochen. Es ist allerdings so, dass es vor allem darum geht, wie die Leute, aus Paris und Umgebung in die Ferien kommen. Denn dieses Wochenende ist ein großes Ferienwochenende. Es wurde schon vorausgesagt, dass ganz viele Französinnen und Franzosen in den Urlaub fahren. Und da war der Aufruf von Transportminister und von den verantwortlichen Behörden, bitte nehmt, wenn möglich, nicht das Auto und schon gar nicht mehr heute nach 10 Uhr. Denn dann muss man eben damit rechnen, dass in Paris und Umgebung die Straßen volllaufen, weil Leute anreisen, weil die Athleten zur Eröffnungsfeier gebracht werden müssen, weil mehr als 100 Staats- und Regierungschefs ankommen. Also steigt bitte auf die öffentlichen Verkehrsmittel um, und das haben sehr viele Leute gemacht, und die standen dann heute Morgen an den Bahnhöfen. Vor allem betroffen war der Bahnhof Montparnasse in Paris und kamen da nicht weg und sind da einfach gestrandet.
Okay, das ist natürlich super ärgerlich. Aber wenn wir noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt Sicherheit der Olympischen Spiele gucken. Also ich habe gerade den Terrorismusexperten Neumann im Kopf, der im Deutschlandfunk heute ein Interview gegeben hat. Und der hat gesagt, also Olympische Spiele, die sind natürlich ein Magnet für alle Arten von Bedrohung, weil die einfach die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen. Man hat sich ja offenbar sehr gut vorbereitet. Die Sicherheitsvorkehrungen scheinen krass zu sein. Vielleicht kannst du das noch mal schildern. Wie hat man sich vorbereitet? Wie sieht Paris momentan aus?
Also wenn man in Paris unterwegs ist, sieht man jetzt vor allem viel im Zentrum diese Absperrgitter, denn es ist in verschiedene Zonen eingeteilt worden. Jetzt ganz besonders für die Eröffnungsfeier heute Abend, da ist wirklich weiträumig abgesperrt. Man kommt in diese Zone nur rein, wenn man berechtigt ist, also zum Beispiel ein Zuschauerticket hat oder eben jemand ist, der aus irgendeinem Grund privilegiert ist, dort reinzugehen.
Mhm. Bist du berechtigt?
Es bleibt, ich kann durch die Stadt fahren. Ich bin als Journalist, der hier akkreditiert ist, berechtigt, hier und da auch reinzugehen. Aber ich habe explizit für die Wettkämpfe keinen Zugang, weil ich dafür nicht akkreditiert bin, weil ich diese Wettkampfberichterstattung nicht mache. Aber es ist für jemanden, der als Tourist hier ist oder jemanden, der hier wohnt, im Moment nicht einfach, diesen Hindernislauf in Paris zu bewältigen. Wie gesagt, heute ganz besonders. Man sieht dann tatsächlich teilweise an diesen Absperrungen Schlangen von Menschen stehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, für viele geht da der ganz normale Alltag weiter. Die müssen einfach zur Arbeit oder zum Einkaufen. Und viele sind aus diesem Grund einfach auch aus Paris weggefahren vor den Spielen, haben gesagt, ich tue mir den Stress nicht an.
Gerade jetzt mit diesen Einschränkungen auch. Du hast gesagt, manche sind weggefahren, aber es können wahrscheinlich auch nicht alle wegfahren. Wie nimmst du so die Stimmung unter den Parisern wahr? Sind die eher genervt oder haben die Lust auf Olympia? Freuen die sich?
Also mir kommt das recht gemischt vor, wobei mir doch im Vorfeld immer aufgefallen ist, dass viele sich skeptisch äußern oder sogar feindlich. Und das bestätigt sich tatsächlich in einer Umfrage. Vorgestern, glaube ich, kam die raus oder vorvorgestern vom Meinungsforschungsinstitut ELAB. Und da wurde gefragt, werden die Olympischen Spiele dauerhaft die Stimmung der Franzosen verbessern? Da sagen 74% nein und nur 26% ja. Also das sieht man schon so ein bisschen. Es wurde dann auch noch gefragt nach der Sorge vor einem terroristischen Anschlag. Da haben auch 62% gesagt, ich bin besorgt, nur 38%. Ich mache mir keine Sorgen. Und vielleicht noch eine letzte Frage, das fand ich auch noch ganz interessant, die recht offen gestellt wurde eigentlich. Was halten Sie von den Olympischen Spielen? 47% sagen, ist mir egal. 28% sind sogar skeptisch und nur 25% echt enthusiastisch. Und ich finde, das hat, also das ist auch so ein bisschen das, was sich für mich rausgefiltert hat in den Gesprächen.
Vielleicht ist ja auch ein Aspekt die Kosten. Also solche Events kosten natürlich auch immer sehr viel. Nicht nur diese Sicherheitsvorkehrungen, auch das, was da alles dann neu gebaut werden muss im Vorfeld. Wie teuer ist das am Ende für den Steuerzahler, diese Olympischen Spiele? Wurde das offen gesagt?
Das ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Also die Spiele sind insgesamt erstmal mit 6,3 Milliarden Euro veranschlagt worden. Aber die Kosten haben sich wohl fast verdoppelt. Zumindest sagt das die Stiftung IFRAP, die dem Arbeitgeberverband MEDEF nahesteht. Die schätzt, dass es fast 11 Milliarden sind, die letztendlich jetzt ausgegeben werden. Und es sind ja nicht nur Investitionen. Also ich sag mal ein kleines Beispiel heute mit Blick auf die Eröffnungsfeier. Die Zeitung Canard Enchaîné berichtet, dass Präsident Macron fast 3 Millionen Euro hingeblättert hat, damit zwei Stars aus dem Showbusiness heute Abend auch dabei sind.
Nämlich wer?
Das ist natürlich jetzt, das wird nicht gesagt. Also da ist ja noch sehr viel geheim um diese Eröffnungszeremonie heute Abend. Werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen. Aber das ist natürlich jetzt im Gesamten gesehen ein Tropfen auf den heißen Stein. Und der Großteil tatsächlich, wie du sagst, sind Investitionen. Und da sind natürlich auch einige dabei, die wenig umstritten sind, wenn es zum Beispiel um neue U-Bahn-Linien geht oder innerstädtische Züge. Man muss aber dazu sagen, dass von diesen Projekten nur die Verlängerung der Metrolinie 14 zum Flughafen Charles de Gaulle tatsächlich bei den Olympischen Spielen jetzt schon im Einsatz ist. Also da hat dieses Dossier bei der Kandidatur für die Spiele viel mehr versprochen. Da sind jetzt Bauprojekte dabei, die vielleicht erst 2030 und sowas oder sowas in der Richtung fertig werden und wahrscheinlich auch viel mehr kosten als geplant.
Okay, also die Metro, ein Stichwort. Was bleibt denn sonst für die Bevölkerung von diesen Investitionen? Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel dauerhaft in der Seine baden kann, das wäre schon nicht schlecht, ne? Habe ich ganz am Anfang schon mal an Hidalgo eingespielt, die da reingesprungen ist. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal kurz den Kopf reingesteckt hast.
Nein, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube, es geht im Moment auch noch gar nicht für die breite Bevölkerung. Aber ich habe das Thema verfolgt im Vorfeld und fand das ganz spannend, denn das war ja wirklich eine große Frage hier. Wird sie dieses Versprechen halten können an Hidalgo, dass sie die Seine tatsächlich zum Baden fertig bekommt? Denn das haben schon so viele versprochen vor ihr, unter anderem der damalige Präsident Jacques Chirac. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, Jahrzehnte auf alle Fälle. Und sie hat es jetzt tatsächlich geschafft, zumindest für diese Spiele. Und der Aufwand ist enorm. Also ich habe für diese Reportage den Sportbeauftragten der Stadt Pierre Rabadin begleitet. Wir waren auf einer damals noch Baustelle am Bahnhof Austerlitz, wo ein riesengroßes Auffangbecken gebaut wurde, um Wasser zu klären, bevor es in die Seine läuft. Da waren so Fragen dabei, wie schaffen wir es, ich glaube es waren ungefähr 30.000 Wohnungen etwas außerhalb von Paris, noch ans Abwassersystem anzuschließen, die das tatsächlich bisher überhaupt nicht waren, also die ihr Wasser quasi so in die Seine gespült haben, fand ich auch sehr interessant, dass das tatsächlich noch so viele betrifft. Also wie gesagt, da wurde ein großer Aufwand betrieben und ich hätte es persönlich wirklich schade gefunden, wenn sich das nicht gelohnt hätte und ich glaube, wenn es dabei bleibt, dass die Seine wirklich Qualität hat, dass die breite Masse an Leuten, die hier wohnt, in die Seine springen kann. Es gibt mehrere Stellen, die dafür vorgesehen werden. Dann wird das einfach für die Pariserinnen und Pariser auch toll sein.
Stichwort jetzt Leute, die noch nicht ans Abwasser angeschlossen sind. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch. Aber das bringt mich so ein bisschen zu dem Olympischen Dorf, das ja auch eine Rieseninvestition ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, in einem eher nicht so wohlhabenden Vorort liegt. Und da sollen dann später Wohnung draus werden. Das ist so ein Versprechen, dass das dann auch ein Gewinn für dieses benachteiligte Viertel ist, dass da Infrastruktur kommt und Wohnung. Ist das so oder sehen das manche auch kritisch?
Also ja und nein. Dieses Olympische Dorf ist tatsächlich ein ganz neues Viertel im Département Seine-Saint-Denis, nördlich von Paris. Das ist eines der ärmsten Departements in Frankreich. Deswegen ist das durchaus symbolisch, dass das dorthin gebaut wurde. Das sind 82 Apartmenthäuser, die ab Herbst 2025 dann umfunktioniert werden sollen in Wohnungen für etwa 6.000 Menschen. Da soll auch ein Studentenwohnheim hin oder soll daraus werden, ein Hotel, zwei Schulen, zwei Kindertagesstätten. Das soll ein sehr grünes Terrain werden mit Geschäften, Restaurants. Also es hört sich alles ganz toll an. Mhm. Die andere Seite ist, dass der Quadratmeterpreis dieser Wohnungen bei 7.500 Euro wohl liegt. Und das ist sehr viel mehr als der durchschnittliche Wohnungspreis in der Kommune Saint-Denis. Ärmere Menschen werden sich definitiv nicht leisten können, dort zu wohnen. Es wird vielleicht die Atmosphäre ein bisschen verbessern. Es ist auch nicht zum ersten Mal, dass man versucht, diese Banlieues aufzuwerten. Das Stade de France, das ja schon, ich glaube, 1998 gebaut wurde, liegt auch in der gleichen Gegend. Ob das den Leuten konkret etwas bringt, die Meinungen sind geteilt.
Kann man vielleicht noch ein bisschen skeptisch sein. Ein anderes Versprechen war ja, dass das super nachhaltige Spiele sein sollen. Das war jetzt bei der EM in Deutschland auch das Versprechen. Aber am Ende wurde dann trotzdem ständig Kurzstrecke innerhalb von Deutschland von A nach B geflogen. Was ist von diesem Nachhaltigkeitsversprechen jetzt mit Blick auf Paris zu halten?
Ich denke, wir werden die Bilanz danach haben, aber man hat zumindest schon mal probiert, von Anfang an so wenig wie möglich neu zu bauen. Und das ist tatsächlich auch nach Plan, glaube ich, weitgehend gelaufen. Man hat versucht, so umweltfreundlich wie möglich zu bauen. Also gerade dieses Olympische Dorf, da gibt es zum Beispiel keine Klimaanlagen, war natürlich auch schon Thema hier, ob das so gut ist für die Athleten. Das hat einen relativ niedrigen Energieverbrauch. Das Gleiche hat man gemacht mit der Schwimmhalle, die gebaut wurde. Also da ist schon richtig drauf geachtet worden. Man will ja den CO2-Ausstoß im Vergleich zum Beispiel mit den Spielen in London halbieren. Ob es das tatsächlich wird, wie gesagt, am Ende werden wir es sehen. Man darf einfach auch nicht außer Betracht lassen, dass allein die Masse an Menschen, die hier anreist und auch mit dem Flugzeug ankommt, dass das natürlich trotzdem ein enormer CO2-Ausstoß ist. Wir müssen mal ganz kritisch hinschauen zum Schluss, wenn Bilanz gezogen wird, wie da auch gerechnet wurde. Ich denke, da wird es gerade unter den Journalisten, die mehr im Umweltbereich arbeiten, wird es sicherlich einige Kolleginnen und Kollegen geben, die sich das sehr genau angucken.
Und jetzt bin ich natürlich trotzdem noch total neugierig mit Blick auf diese Eröffnungsfeier heute Abend. Du hast gesagt, da wird noch so ein bisschen drum Geheimnis gemacht, wer da alles auftritt. Aber hast du vielleicht schon so ein paar Insider-Infos? Kommt am Ende Taylor Swift vielleicht?
Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Also ich kann sagen, was klar ist an Stars, die kommen, ist die Sängerin Céline Dion, die hier in Frankreich sehr populär ist. Aya Nakamura soll dabei sein, eine der französischen Künstlerinnen, die, glaube ich, am meisten im Moment international gehört wird. Lady Gaga soll dabei sein. Also das sind so die Namen, die gefallen sind. Es gibt trotzdem, finde ich, ein paar richtig interessante Rahmendaten, wenn man sich das nochmal anguckt. Denn man muss sich ja auch in Erinnerung rufen, dass diese Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion stattfindet, sondern eben auf der Seine, auf einer Strecke von 6 Kilometern mitten durch Paris vorbei an diesen weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie Notre Dame, Louvre oder Grand Palais. Heute Abend um 19.30 Uhr geht's los. Es dauert länger als 3 Stunden. 94 Schiffe und Boote, die da unterwegs sind mit den über 200 Delegationen, fast 7.000 Athleten auf diesen Schiffen, wie die Tradition es will, von vorneweg die griechische Delegation und dann zum Schluss die französische. Tatsächlich vieles ist noch geheim, aber wir wissen zum Beispiel, dass 3000 Tänzerinnen und Tänzer und Schauspieler an diesen Brücken stehen werden, am Ufer der Seine und an den Gebäuden, auf den Gebäuden teilweise oder im Himmel darüber, heißt es. Also da darf man wirklich gespannt sein, wie das Ganze inszeniert wird und welchen technischen Aufwand das auch mit sich bringt. Aber ich glaube, das werden sehr, sehr starke Bilder werden.
Es gibt noch ganz, ganz viele weitere spannende Aspekte rund um Olympia. Das konnten wir jetzt hier gar nicht alles besprechen. Die Frage der Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel. Welche religiösen Symbole sind im laizistischen Frankreich für die Sportlerinnen verboten? Flugtaxis, KI-Überwachung und. Da empfehle ich den Blick in unsere Deutschlandfunk-App. Da gibt es noch ganz viel zu all diesen Themen. Und was es dort auch gibt, ist eine neue Staffel des Players-Podcasts. Eine 5-teilige Serie über den iranischen Kanuten Said Fazlullah, seine Fluchtgeschichte und seinen Weg zu Olympia. Sehr spannend, sehr zu empfehlen.
Also ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen und nicht zu dieser kleinen, sehr vermögenden, sehr wohlhabenden Oberschicht. Dazu gehöre ich sicher nicht.
Sind Sie Millionär?
Das, also was
oder
heißt,
Sie wissen nicht,
ja,
ob Sie Millionär
doch,
sind?
Also ich weiß das schon. Ich kenne meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse und nochmal.
Warum sagen Sie nicht einfach ja?
Also ich liege jedenfalls nicht drunter.
Ich weiß nicht, warum mir direkt dieser Auszug von Friedrich Merz bei Bild TV in den Sinn gekommen ist. Gut, kann man jetzt lange drüber streiten, ob man mit einem Privatflugzeug als Millionär schon reich ist. Friedrich Merz ist aber auf jeden Fall noch nicht mal annähernd in der Klasse von Menschen, über die wir jetzt sprechen, die Superreichen. Und es gibt immer wieder die Kritik, dass ausgerechnet die, die am meisten haben, also diese Superreichen, verhältnismäßig kaum Steuern zahlen. Brasilien hat da jetzt einen Vorschlag gemacht, wie sich das ändern soll. Das Land hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz und in dieser Woche haben sich in Brasilien schon die Entwicklungs- und dann auch die Finanzminister getroffen und haben da unter anderem über den gemeinsamen Kampf gegen Armut gesprochen oder auch Zugang zu Trinkwasser und vieles mehr, aber eben auch über die Frage, wie man Geld dafür mobilisiert. Und da sagt eben Brasilien, lasst uns doch zusammen eine Mindestbesteuerung für die Vermögen von Superreichen einführen. Und wie das aussehen könnte und wie realistisch das ist vor allem, das wollen wir uns jetzt genauer angucken mit Jule Reimer aus unserer Wirtschafts- und Umweltredaktion. Hallo Jule.
Ja, hallo.
Jule, lass uns erstmal so zur Einordnung nochmal klarstellen. Wer gilt denn überhaupt als superreich? Also über was für Vermögen reden wir hier eigentlich?
Wir reden über Menschen, die mehr als 1 Milliarde an Vermögen besitzen. Und das sind ungefähr 3000 Milliardäre weltweit. Und die haben seit den 1980er Jahren ihr Vermögen mehren können, nämlich mit einer durchschnittlichen Vermögensrendite von 7,5% pro Jahr inflationsbereinigt.
Das fände ich auch schön. Würde genau. Mich auch freuen.
Also alle, die jetzt irgendwie 0% Zinsen bekommen haben, die werden das mit viel Neid hören. Und laut einer Studie des Netzwerks Steuergerechtigkeit zahlen Milliardäre zum Beispiel in Deutschland weniger Steuern als in der Schweiz, weil hier so viele Sonderregelungen und Ausnahmen und Steuerprivilegien für diejenigen gelten, die vorrangig Unternehmens- und Vermögenseinkünfte haben.
So, nun könnte sich das ändern, wenn es nach Brasilien geht. Wie sollte diese Steuer aussehen, über die wir da sprechen?
Die Grundidee hat der französische Ökonom Gabriel Zucman im Auftrag der brasilianischen Regierung, du hast gesagt, entwickelt. Und zwar Privatpersonen mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar jährlich. Die sollen mindestens 2% ihres Vermögens als Steuern entrichten. Und ausgenommen ist, wer bereits entsprechend hohe Einkommens- oder Vermögenssteuer zahlt, aber wer bisher mit Tricks gearbeitet hat oder mit Privilegien das umgehen könnte, würde zur Kasse gebeten. Und die Idee dahinter ist dann, dass eben auch deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen würde, um Armutsbekämpfung zum Beispiel zu machen.
Genau. Auf die Armutsbekämpfung würde ich gerne gleich nochmal mit dir kommen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz so ein bisschen praktisch erklären, wie das dann aussehen würde, so eine globale Vermögensbesteuerung. Weil so Superreiche, die haben ja ihr Vermögen häufig dann auch so ein bisschen quer über die Welt verteilt. Ne? Mal hier eine Villa, da ein Offshore-Konto. Also welches Land würde dann wie, wo, was besteuern?
Besteuert würden die Milliardäre an ihrem Hauptwohnsitz und die Instrumente, die können auch flexibel sein. Das kann eine Einkommensteuer sein oder eine Vermögenssteuer. Aber, und das sagt das Netzwerk für Steuergerechtigkeit, Markus Mainzer im Interview bei uns im Deutschlandfunk, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man eben auch mal diese ganzen Register verbessert. Also die Daten über Eigentümer von Immobilienvermögen, Firmenanteilen oder Aktien, dass das global erfasst werden muss und dass die Infos dann auch vernetzt und ausgetauscht werden müssen.
Das ist ja auch immer so ein Argument, ne, gegen die Vermögenssteuer, wenn wir in Deutschland darüber diskutieren. Also auch in Deutschland gibt es ja diese Debatte seit Ewigkeiten um die Wiedereinsetzung einer nationalen Vermögenssteuer. Und da sagt dann unter anderem die FDP, aber auch viele andere, ist so schwierig, weil man müsste ja dieses ganze Vermögen erstmal erfassen und das ist so aufwendig und so teuer und dann kommt am Ende gar nichts bei rum, weil man so teuer diesen Aufwand bezahlen muss. Ist das auch ein Gegenargument, dass diese gegen diese globale Steuer zieht, würdest du sagen?
Naja, das globale Steueraufkommen, was da erwartet wird, das ist ja die Rede von 250 Milliarden Dollar. Und im Gesamtaufwand wäre das zum Beispiel für Deutschland, für die Milliardäre in Deutschland, da schätzt Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass der Verwaltungs- und Bevölkerungsaufwand, das ist das Fachwort dafür, 4-5% des Steueraufkommens betragen würde. Das kann man eigentlich vertragen. Man kriegt ja trotzdem dann 95% mehr.
Jetzt hast du schon gesagt, wie viel global möglicherweise rumkommen würde bei so einer Steuer. Es gibt auch Rechnungen für Deutschland. Also was ist mit unseren Milliardären? Wie viel könnte man denen abzwacken?
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat für Deutschland zusätzlich 5-17 Milliarden Euro errechnet. Es gibt ja auch die Idee, dass man statt den Milliardären auch die 100 Millionäre erfasst, dann wäre man auf globaler Ebene wahrscheinlich bei 100 bis 140 Milliarden Dollar und die 17 Milliarden Euro für Deutschland wären dann wahrscheinlich recht sicher. Damit würden die Superreichen in Deutschland eine Steuerbelastung von um die 30% tragen. Das ist nämlich auch das, was normale Besserverdienende in Deutschland leisten müssen. Und das Aufkommen ist jetzt natürlich ein bisschen begrenzt durch die Zahl der Beteiligten. Und Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dessen Interview man bei uns auch nachhören kann, der sagt, es geht aber auch darum, mehr Steuergerechtigkeit herzustellen zwischen denen, die normales Erwerbseinkommen haben und das Ganze aber auch ohne, dass die wirtschaftliche Entwicklung großartig behindert werde.
Aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, also 5-17 Milliarden für Deutschland käme mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel Geld vor, gerade wenn wir über so gigantische Vermögen reden. Warum ist das so wenig? Haben die dann nochmal große Freibeträge oder?
Nein, man hat eine begrenzte Zahl. Es ist einfach die Frage, wie stark will ich sozusagen bei den ganz Reichen bleiben und wie stark will ich in die Millionäre auch reingehen? Und dann ist eben auch die Frage, bei wie viel Prozent ich lande, 2%, 3%, 4% oder wie auch immer. Der Vorschlag sieht ja 2% des Vermögens zu besteuern vor.
Jetzt hast du schon gesagt, man könnte dieses Geld für Armutsbekämpfung nutzen, für Klimaschutz wahrscheinlich auch. Würden denn ärmere Länder davon überhaupt was abbekommen? Weil du hast gesagt, die Menschen würden in ihren Wohnsitzländern besteuert. Das heißt ja wahrscheinlich eher in den reicheren Ländern.
Genau, das ist in der Tat, sagen wir mal, je nach Zielsetzung ein Problem. Tatsächlich haben die meisten reichen Menschen dann eher ihre Wohnsitze in Ländern mit sehr guter Infrastruktur. Aber es wäre halt eine Chance, zum Beispiel über die Ausgaben der Entwicklungszusammenarbeit ärmeren Ländern mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Ich erinnere an die Klimafinanzierung. Da ist ja nur sehr, sehr mühsam und teilweise auch fragwürdig das Ziel erreicht worden, jährlich 100 Milliarden Euro den ärmeren Ländern für Minderungen und für Anpassungen zur Verfügung zu stellen. Da reden wir noch nicht über Entschädigungszahlungen. Genauso Schutz der Biodiversität. Da geht es auch um Summen im dreistelligen Bereich, die notwendig wären, und die meisten Länder mit einer wirklich wichtigen Biodiversität, die liegen in den ärmeren Bereichen der Welt. Also man kann das Geld dann auch als Industrieland sinnvoll ausgeben und verteilen, wenn man möchte.
Würde dann aber auch wieder am Willen der reicheren Staaten liegen, wahrscheinlich das sozusagen zurückzuverteilen. Ja. Wonach ich auch noch fragen wollte, ist dieses Thema Steuerflucht. Ne? Also das ist ja immer eine große Sache, wenn Länder sowas einführen. Sorgt das dann nicht dafür, dass die Vermögen einfach still und heimlich woanders hinwandern? Also funktioniert diese Steuer wirklich nur, wenn alle mitmachen, und ist das nicht wiederum doch sehr unrealistisch?
Ja, es gibt ja so zwei Thesen. Die eine These ist ja, lasst uns die Reichen nicht zu sehr besteuern. Wir haben dann den Trickle-Down-Effekt. Also es wird schon irgendwie runtertröpfeln zu den Armen. Da würde ich mal sagen, das ist mittlerweile widerlegt. Und die andere These ist das Kapital, das scheue Reh. Das mag sein, dass es da Ausweichbewegungen gibt. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt seinerseits, gibt da auch Beispiele in Norwegen oder so. Ja, es gibt dann Kapitalflucht. Allerdings würde das auch mitunter stärker hochgespielt. Und zum Beispiel gilt das jetzt auch nicht für alle Arten von, sagen wir mal, Vermögen. Also zum Beispiel Standortentscheidungen für Investitionen. Also wir reden jetzt nicht über Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung. Die orientieren sich auch an niedrigeren Steuern. Aber mindestens so wichtig ist auch, wie ist die Infrastruktur in einem anderen Land? Wie ist die Qualifikation der Arbeitskräfte? Wie ist die Stabilität des politischen Systems? Das hat alles das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft ermittelt. Und zum Beispiel all diese Faktoren hängen ja häufig auch damit zusammen, wie viel Gestaltungsmacht und Anspruch eine Regierung hat. Und normalerweise braucht eine Regierung auch Steuereinnahmen, um zu gestalten.
Aber wahrscheinlich müsste man schon auch die Steueroasen so ein bisschen mit ins Boot holen. Wir haben ja auch in Europa unsere Steueroasen, dann die USA, wo die meisten Vermögenden sitzen. Jetzt laufen ja die ganze Zeit, unter anderem diese Woche, diese Ministertreffen im Rahmen der G20. Hat man sich da steuertechnisch schon auf irgendwas verständigt? Also wer macht da mit oder wer ist dagegen so eine Steuer?
Also dafür Brasilien, die haben es ja auch vorgeschlagen in ihrer G20-Präsidentschaft, und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD, die ist auch, klar, deren Etat ist gekürzt worden, die ist besonders dafür. Aber zum Beispiel auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, plädiert für so eine Art Steuer. Sie sagt, diese wachsende Ungleichheit in der Welt ist auch gefährlich. Als Unterstützer gelten auch Frankreich, Spanien sowie Kolumbien und Südafrika. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, der ist auch gar nicht nach Rio gefahren zu dem G20-Ministertreffen, der ist ganz klar dagegen.
Surprise.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat relativ milde kommentiert und neutral kommentiert, vermutlich rechne auch in Brasilien niemanden mit einer baldigen globalen Verständigung. Die US-Regierung gilt ja auch als skeptisch, aber wenn man diese gemeinsame Erklärung der G20-Finanzminister vom 25. Juli 2024 genau anguckt, bekräftigt sie das Ziel, erstens mal eine progressive Besteuerung auszubauen. Okay, die haben wir ja hier schon, aber die ist halt nicht überall so ganz selbstverständlich in der Gestaltung. Aber ausbauen heißt ja auch, dass die wohlhabender sind, mehr beisteuern sollen. Mhm. Und das ist auch interessant, die Eigentümer von Firmenanteilen, Aktien und Kryptowährungen sollen besser erfasst werden. Also das ist eine gemeinsame G20-Erklärung. Da gibt es noch einen extra Absatz. Dafür machen sich jetzt Brasilien und Indien stark. Es soll auch ein besseres Immobilienregister geschaffen werden. Und es ist auch interessant, wenn man auf die Webseite geht, die Webseite der Brasilianer auf Portugiesisch, dann sind die ersten drei Meldungen mehr Steuergerechtigkeit, Besteuerung, Superreicher etc. Und wenn man auf die englischsprachige Webseite der G20-Präsidentschaft geht, dann kommt das Thema andere Besteuerung, Steuerzusammenarbeit erstmal unter Punkt 3.
Okay, Jule, also heißt jetzt, wenn wir einen Strich drunter ziehen, ist das so ein Projekt verschoben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, nicht, dass wir mal drüber geredet haben? Oder ist das realistisch, dass da jetzt in den nächsten Jahren wirklich was vorwärts geht?
Also ich denke auch, dass es dauern wird, aber ich glaube, ganz so unwahrscheinlich ist es nicht. Zum Beispiel hatten sich ja die G20-Staaten bereits auf sowas Ähnliches für Unternehmen geeinigt 2021. Also eine globale Mindeststeuer für multinationale Konzerne in Höhe von 15%. Damit wollen Regierungen vermeiden, dass Konzerne ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer überführen. Was es zum Beispiel schon gibt, und auch in den 90er Jahren hätte man das nicht erwartet, das Bankgeheimnis ist ja weitgehend geknackt. Und zwar, es gibt für Bankkonten und Daten bereits einen automatisierten Austausch seit 2016. Da sind 112 Staaten dabei. Die Europäische Union zum Beispiel, die USA sind jetzt nicht dabei, aber auch Steuerparadiese wie Kaimaninseln, die Schweiz, Monaco. Und die Erklärung, die wir da jetzt haben, die greift auch so ein bisschen rein. Es gibt derzeit auf UN-Ebene Verhandlungen über ein Rahmenabkommen für internationale Steuerkooperation. Und da ist ganz in den Tiefen gibt es auch so eine Art Begrifflichkeit, wo man sagen könnte, vielleicht geht es da auch um den Umgang mit Superreichen. Und es gibt noch eine Empfehlung, das Netzwerk Steuergerechtigkeit sagt, also bitte anders als bei der Mindestbesteuerung diesmal nicht die OECD beauftragen, so ein Konzept auszuarbeiten. Das ist ja die Denkfabrik der Industrieländer. Die habe doch bei der Unternehmensbesteuerung was sehr Kompliziertes ausgehandelt und sei da doch sehr von den Lobbyisten beeinflusst worden. Also die Empfehlung des Netzwerkes Steuergerechtigkeit, bitte, wenn ihr jemanden beauftragt, dann macht es im Rahmen der UN. Das ist transparenter, da kann die Zivilgesellschaft mitreden.
Okay, ob UN oder G20, wir bleiben da auf jeden Fall dran, auch wenn es die nächsten 10 Jahre dauert. Danke dir, Jule. Das war's schon wieder, der Tag am 26. Juli zum Auftakt der Olympischen Spiele in Paris und zur Idee einer Vermögenssteuer für Superreiche. Alle Anmerkungen lesen wir wie immer gerne, wenn sie bei uns im Postfach eingehen. dertag@deutschlandfunk.de müsste dafür angemeldet werden. Tom Funke hatte heute die Redaktion. Ich bin Josephine Schulz und ja, jetzt geht's ab ins Wochenende. Schöne Grüße, macht's gut, tschüss.